wie Plutonium Technik made in Germany in den Iran kam. 4 deutsche Staatsbürger, 3 von ihnen iranischer Herkunft, werden beschuldigt, Ventile für das iranische Plutoniumproduktion nach Arak in den Iran geliefert zu haben. Die Lieferung verstieß gegen ein von der EU verhängtes Embargo. Der Prozess birgt jede Menge politischen Sprengstoff, wird aber von der deutschen Öffentlichkeit weitestgehend, wenn nicht völlig ignoriert. Der Politikwissenschaftler Michael Künzel hat das Verfahren beobachtet. Im Gespräch mit Radio Dreieckland berichtet Künzel von der Laschheit deutscher Ausfuhrkontrollen, von der Bereitschaft normaler deutscher Firmen, hochsensible Technik in den Iran zu liefern und dem Desinteresse der deutschen Medien. Außerdem macht er klar, welche Bedeutung gerade das in Deutschland normalerweise übersehene Plutoniumprogramm Irans für die Gefahr einer iranischen Atombewaffnung darstellt. Mit einem Urteil im Verfahren wird für den kommenden Donnerstag gerechnet. Jan hat sich mit Michael Künzel unterhalten.
Was geht es denn bei diesem Prozess in Hamburg?
Nun, es ist der bisher größte Atomschmuggelprozess in Deutschland. Es geht um die Anlage Arak im Iran, in der man Plutonium produzieren will. Es ist also ein zentrales Objekt der Atomwaffenforschung in Iran. Und für dieses Reaktorprojekt brauchte man Spezialventile, die man also normalerweise auf dem Markt nicht findet. Und diese Spezialventile wurden speziell aus Deutschland angefragt. Das heißt also, um das Jahr 2007 herum begann der Deal. Man wollte fast 2000 dieser Ventile aus Deutschland sich besorgen. Und dafür hat dann eine Person aus Iran entsprechende Geschäftspartner in Deutschland gefunden, die ihm dabei geholfen haben, diese Ventile tatsächlich auch nach Arak in Iran zu bringen. Und das Auffällige und Interessante an diesem Prozess ist, dass die Amerikaner da schon seit Jahren vorgewarnt hatten und auch der Verfassungsschutz da Warnungen ausgesprochen hatte und dennoch die Genehmigung der Ventilexporte gelungen ist über einen ganz einfachen Trick. Man hat nämlich einfach als Endort für diese Ventile ein anderes Land angegeben, Aserbaidschan oder Türkei, und hat dann von diesen Ländern aus die Ventile weitergeleitet nach den Iran. Das Problem ist also, dass die deutschen Genehmigungsbehörden, das Zollkriminalamt und auch BAFA, die Ausfuhrbehörde für diese Exportartikel, dass die im Grunde genommen diese Sachen haben durchwinken lassen, ohne auf die vorherigen Warnungen nach meiner Einschätzung adäquat zu achten.
Sie haben gesagt, Atomwaffenforschung, nun werden natürlich die Leute im Iran händeringend beteuern, dass das nur für die friedliche Energiegewinnung ist. Was lässt sich denn dazu sagen?
Da lässt sich nur zu sagen, dass dieser Reaktor in Arak, ein Schwerwasserreaktor, bisher ausschließlich weltweit für Plutonium, für Waffenplutonium eingesetzt wurde. So haben die Pakistani und die Inder ihre Atombombe gebaut. Und es gibt überhaupt keinen zivilen Bedarf in Iran für dieses Reaktorprojekt. Es ist also völlig klar und auch innerhalb der Internationalen Atomenergieagentur unumstritten, dass man sich damit die Möglichkeit der Plutoniumgewinnung verschaffen will und sonst überhaupt nichts. Also das ist klar. Und das Interessante ist, dass im Moment diese Atomverhandlungen in Wien wieder anlaufen in den nächsten Tagen und der Westen sich so sicher erscheint, dass jetzt Iran einknicken muss, weil die Sanktionen so wahnsinnig gewirkt hätten. Wir merken aber, dass Iran überhaupt nicht einknickt. Und das liegt daran, dass man die Sanktionen eben auch nicht wirksam hat, weil man sie umgehen kann. Und Deutschland ist auf der einen Seite, das hat der Prozess sehr klar gezeigt, ein Land, aus dem man unbedingt die Technik haben möchte. Es ist also wirklich ein Zielland für Iran, um den Schmuggel zu organisieren. Und wenn das so leicht gelingt, wie in diesem Fall bei diesen Ventilen, dann ist es natürlich auch klar, dass man die Sanktionen nicht besonders fürchten muss.
Vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt ja verschiedene Wege, zu einer Atombombe zu kommen. Und das eine, und das ist immer das Zentrum bei dieser ganzen Iran-Berichterstattung, ist über die Urananreicherung. Und das andere ist die Plutonium. Und das wird auch so ein bisschen vergessen. Aber gibt es denn nicht speziell auch Sanktionen gegen Arak? Oder da war ja auch Thema im Weltsicherheitsrat.
Ja, natürlich. Es ist so, dass diese Plutoniumbombe eigentlich noch viel begehrter ist als die Uranbombe. Man spricht meistens nur über das Waffenuran, was man mit diesen Ultrazentrifugen in Natanz zum Beispiel produziert. Die Plutoniumbombe ist deswegen begehrter, weil sie wesentlich weniger Gewicht braucht. Man kann sie wesentlich leichter an eine Rakete anschließen, weil sie einfach mit sehr viel weniger kritischer Masse auskommt. Und deswegen ist dieser Plutoniumpfad besonders wichtig, auch für den Iran. Also von daher ist das klar, dass der UN-Sicherheitsrat natürlich die Arbeiten an diesem Reaktorprojekt Arak in 4 verschiedenen Resolutionen einstellen lassen will, aber Iran sich da weigert. Da wird fieberhaft dran gearbeitet. Und die Produkte, die sie dafür aus Deutschland bekommen, sind eben ein zentraler Bestandteil dieses Reaktors.
Jetzt mal schlecht gedacht, ist so eine Uranbombe könnte man ja zum Beispiel auf eine Rakete montieren. Und der Iran hat ja viel Raketentechnik. Man könnte sie bis nach Europa schießen, aber vor allen Dingen auch nach Israel. Zumindest besteht theoretisch diese Drohung. Ja, warum interessiert das eigentlich so? Ich höre in der deutschen Öffentlichkeit von diesem Prozess überhaupt nichts. Da ist Frieden Thema, da ist Atom eigentlich sehr sensible Themen für die deutsche Öffentlichkeit. Ja. Warum hört man davon nichts?
Ja, da darf man nicht mich fragen. Ich habe einen Artikel veröffentlicht in der Welt, einen ausführlichen Artikel über den Prozess, aber das war wirklich das Einzige. Und ich saß in diesem Verfahren, also wochenlang, im Grunde als einziger Zuhörer, der also mitgeschrieben hat, der Öffentlichkeit dargestellt hat. Das Verfahren lief wie hinter verschlossenen Türen, was nochmal zeigt, wie wenig Bewusstsein in Deutschland darüber herrscht, wie gefährlich also nicht nur die Atomwaffenpolitik Irans ist, sondern wie gefährlich auch die unterstützende Zuträgerschaft ist, die da deutsche Firmen für leisten. Es ist in der Tat dieses Desinteresse in der Medienstadt Hamburg von dieser Prozessstadt. Dieses Desinteresse ist schon für sich betrachtet ein Skandal.
Ja, nachher wird man wieder sagen, wir haben von nichts gewusst, oder?
Ja, nun, man kann das nicht sagen, weil das ist ein öffentlicher Prozess und es war eine einmalige Chance für mich auch als Beobachter, eine einmalige Chance, also nicht nur dieses kriminelle Milieu der Täter genauer studieren zu können, die also im Gerichtssaal saßen und sich auch gegenseitig wirklich hassten, weil jeder von diesen Kriminellen eben auch den anderen betrügen wollte und das auch teilweise erfolgreich gemacht hat, sondern es war interessant, dass sich neben diesem kriminellen Kern ehrenwerte deutsche Mittelstandsfirmen herumgruppieren, die durchaus bereit waren, mit ihnen zusammenzuarbeiten, die durchaus bereit waren, wieder besseren Wissens dann diese Ventile eben auch in die Türkei gehen zu lassen, obwohl sie genau wussten, das geht letztendlich in den Iran. Und dann wiederum zu sehen, wie dieses gesamtkriminelle Milieu teilweise ermutigt wird durch eine völlig laxe Kontrollpolitik der BAFA-Behörden und des Zollkriminalamtes, die also von vornherein davon ausgehen, dass eine Firma erstmal sauber ist, dass also auch bei 10 Verdachtsmomenten man davon ausgeht, das kann alles nur Zufall sein und in Wirklichkeit wollen sie eigentlich nur einen ordentlichen Export tätigen.
Können Sie dann ein Beispiel geben für diese laxe Handhabe?
Na, also zum Beispiel ist das so, dass natürlich nach all den Warnungen völlig klar war, dass wenn eine Firma, die immer in den Iran liefern wollte und plötzlich sagte, liefert jetzt nach Aserbaidschan, dass man da sehr misstrauisch sein muss, was diesen Endverbrauch anbelangt. Also bleiben wirklich die Ventile dann beim Endverbraucher Aserbaidschan oder werden die weitergeleitet? Das heißt, man musste sich sehr genau diese End-User-Zertifikate anschauen, die, wie ich in dem Prozess erfahren habe, wirklich in Serien gefälscht werden, so wie man auch Geld fälscht. Ja, das weiß man, dass Geld gefälscht wird. Mit der gleichen Intensität und Routine werden auch diese Endverbraucherzertifikate gefälscht, damit man von den deutschen Kontrollbehörden ein grünes Licht bekommt für diesen Export. Nun gibt es eine Vorschrift, dass man diese Endverbraucherzertifikate in der BAFA im Original vorliegen haben muss, bevor man genehmigen kann. Aber in den Fällen, die uns berichtet wurden, und das sind Auszüge aus den Zeugenaussagen der BAFA vor Gericht, ist es eben einfach vorgekommen, dass man sich beschränkt hat auf einen Computer-Screenshot von Google. Ja, das hat dann gereicht als Endverbraucherzertifikat. Man hat also sich auf Faxe beschränkt, obwohl man bei Faxen wunderbar mit einem Weißer fälschen kann und alles, was also wirklich brisant ist, da rausstreichen lassen kann. Man hat sich also auf eine ganz laxe Tour begeben und nicht die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Andernfalls hätte man vielleicht diese Exporte in den Iran stoppen können.
Soweit Matthias Künzel gegenüber Radio Dreieckland Jan Kedmann.
Fokus Europa.
Fokus Europa.
Beitrag.